Letzten Samstag ging es im Thema darum, dass wir Gottes Adoptivkinder sind. Und wir hatten mit diesem Adoptivkinder, dieser Begriff ist ein Stück weit negativ belegt, weil wer mag denn schon gern Adoptivkind sein? Das heißt, er fühlt sich doch irgendwie abgeschoben. Das ist aber nur die eine Wahrheit. Die zweite Wahrheit ist, es gab jemand, der dich wollte. Und wir wissen auch, dass für manche das Problem das ist, dass es durch die Adoption manchmal gar nicht besser geworden ist. Sie fühlen sich doch wie so Stiefkinder. Aber wenn der, der das Leben schenkt, wenn der, der Leben spendet, wenn der, der das Beste an Gedanken über uns Menschen hat, wenn der unser Adoptivpapa wird, was für eine coole Zeit bricht dann an. Und zu wissen, er wollte mich und dafür musste ich erstmal nichts tun. Er hat alles bewirkt, dass ich in diesen Status hineinkommen darf, sein Kind zu sein. Und wir gehen heute einen kleinen Schritt weiter. Ich weiß, in der ganzen Gender-Geschichte und Debatte ist es, sagen wir mal, vielleicht wühlt es den einen oder die andere noch ein bisschen mehr auf. Wenn ich heute ein Stück in diese Richtung predigen mag, dass Gott über mich sagt, und hier dürfen sich jetzt die Frauen mit eingeschlossen fühlen, ich bin ein Sohn von Gott. Da denkt jetzt meine Frau, will ich das überhaupt? Hä? Ich möchte es aufdröseln. Was bewirkt Jesus in meinem Leben, wenn es um Beziehung geht? Und da haben wir schon gesehen, wie eng und wie intim die Verbindung zu Gott ist, wenn wir uns als Kinder Gottes vorstellen. Wir haben also als Kinder Gottes jeden Moment freien Zutritt zu Gott. Jemand sagte das mal, unterhielten sich welche, und es ging um den König. Und dann sagte der, das sagten die Kinder, die untereinander waren, oh, mein Papa, der ist ja von deinem, der ist ja der erste Minister vom König und der weiß, wenn er was beim König will, dann muss er das erstmal anmelden, dann muss das Ganze in das Prozedere hineinpassen und so weiter. Und mein Papa, ich habe meinem Papa schon so oft gesagt, er soll mich doch mal mitnehmen, aber ich darf da nicht hin, weil ich da ja auch gar nicht in die richtige, die Kleidung dann habe und anständig und Haare gekämmt und angezogen und so weiter. Und hat da also über diesen König gesprochen, was so faszinierend ist und dass er das doch gerne mal leben würde, aber das ist so schwierig. Dann guckt der andere ihn an und sagt, ich verstehe gar nicht, was du sagst. Wenn ich zu meinem Papa will, dann gehe ich rein, egal wann, und setze mir auf den Schoß, egal was für Amtsgeschäfte der macht. Und der eine hatte den Status eines Fremden, und der andere hatte den Status eines Kindes, eines Sohnes. Wir haben jederzeit freien Zugang zu Gott. Für manche ist es so, die auch denken, haben mit dem Beten so, ich fange da jetzt mal an zu beten, in der Hoffnung, dass wenn ich anfange zu beten, dass Gott mich irgendwann erhört und dann da eine Interaktion passiert. Und für uns Christen ist es so, dass als Christen haben wir das Privileg, also Christen sind nicht die, die jetzt von Geburt an, die von Kindstaufe her irgendwo in irgendeine Konfession hineingetauft wurden, sondern Christen sind diejenigen, die sich irgendwann dafür entschieden haben, gesagt haben, ich möchte mit Jesus leben, mein ganzes Vertrauen in ihn setzen und ich möchte in Gemeinschaft mit Gott leben. Und diese Menschen, als Christen haben wir das Privileg, indem wir anfangen zu beten, in die Gegenwart Gottes sofort einzutauchen. Sofort da sein. Das ist wie Lichtschalter an und du bist nicht mehr in der Finsternis. Es ging also letzte Woche darum, durch den Glauben an Jesus ein Kind zu sein. Und heute schauen wir uns was Neues an. den ersten Blick können wir meinen, das ist fast das Gleiche, Kind Gottes oder Sohn Gottes. Der Unterschied liegt aber in der Stellung, die ein Sohn nämlich in der Antike hatte. Heute reden wir immer von Männern und Frauen als gleichberechtigt und gleichwertig, und das ist auch, und ich bin sehr dankbar, in dieser heutigen Zeit und Gesellschaft zu leben, das ist es echt, dass wir da eine neue Sicht für und übereinander haben. Und das möchte ich auch gar nicht auskoppeln oder denken, oh, wie schade, so als Mann, das war ja früher schon was Besseres oder so, ganz und gar nicht. Ich möchte uns nur mit hineinnehmen, was war der Stellenwert eines Sohnes in der Antike und warum, und Gott hat nämlich genau in diesen Kontext hinein, von dass es die damaligen Leute begriffen haben, dass, und genau da hat er hineingesprochen. Und damals im Römischen Reich zum Beispiel war es so, die Stellung des Sohnes hatte eine wichtige und allseits bekannte Bedeutung. Und wir wissen auch heute noch, dass in manchen orientalischen Ländern zum Beispiel, dass es echt passieren kann, dass wenn die rausfinden, dass es ja jetzt ein Mädchen ist bei einer Schwangerschaft, dann wird dann Abbruch vorgenommen. Oder also gibt es verschiedene Länder auf der Erde, wo man entsprechend geschlechterspezifisch doch einen größeren Wert drauf legt. Damals hatte die Stellung eines Sohnes eine ganz wichtige, allseits bekannte Bedeutung. In dem Bild Sohn ist etwas anderes enthalten als in dem Bild Tochter in der damaligen Zeit. Ein Sohn war in der Antike berechtigt, das Erbe vom Vater zu empfangen. Eine Tochter war dies nicht. Von Julius Caesar wird berichtet, dass seine Ehenfrauen ihm keinen Sohn bescherten. Mittlerweile wissen wir ja, dass für das Geschlecht nicht die Frauen, sondern die Männer selber verantwortlich sind bei der Zeugung. Aber zumindest faktisch war so, Julius Caesar hat von seinen Ehefrauen im Plural keinen Sohn bekommen. Und er adoptierte daraufhin seinen Großneffen Octavian, der unter dem Namen Augustus bekannt geworden ist. Und laut Caesars Testament wurde Octavian nicht nur adoptiert, sondern auch rechtlich zum erbberechtigt für das ganze Privatvermögen von Caesar. Er war gestellt wie ein leiblicher, nicht nur wie ein leibliches Kind, sondern ein leiblicher Sohn, obwohl er, und das ist ganz spannend, nicht in direkter Blutlinie verwandt war. Was für ein cooles Bild, dass wir das hier jetzt benutzen dürfen. Caesar, der es ja bis in die Asterix-Memoiren geschafft hat. Dieser Caesar, dem das römische Imperium quasi, der das so aufgebaut und formiert hat und sämtliche Völker und Stämme gefügig gemacht hat und in dieses Imperium einverleibt hat, der erlebt, ich habe keinen leiblichen Sohn. Er nimmt einen, der nicht in direkter Blutlinie ist, der nicht erbberechtigt ist, adoptiert diesen jungen Mann und gibt ihm das Privileg, sein Sohn zu sein, nicht nur als Erbe eines Imperiums, sondern seines ganzen Privatvermögens. Gut, Caesar hat wahrscheinlich ganz das Römische Reich als sein Privatvermögen angesehen, aber offensichtlich gab es da nochmal eine Trennung. Wenn Gott über uns sagt, dass wir seine Söhne sind, gebraucht er das Bild der damaligen Kultur, um uns eine geistliche Wahrheit zu erklären. Und diese geistliche Wahrheit trifft auf alle Kinder zu. Auch Frauen können somit sich als Söhne Gottes sehen. In Jesus seid ihr, sind wir, Männer und Frauen zusammen, berechtigt, das Erbe des Vaters zu bekommen, das der Vater damals nur an den Sohn weitergab. Leute, in mir schwingt da was, wo ich denke, manchmal haben wir nicht, leiden wir unter mangelndem Selbstbewusstsein. Gut, manche auch nicht. Die gehen in jede Fernsehshow und sagen, Hauptsache eine Kamera und dann bin ich angesehen. Aber manchmal leiden wir ja echt unter einem gesunden Selbstwertgefühl. Und dann ist es, dass manche leiden darunter, weil sie von den Eltern wirklich gesagt bekommen haben, du bist das falsche Geschlecht, du hast die falsche Schule, die falsche Ausbildung, die falsche, egal was. Du bist dumm, du bist hässlich. Es gibt so viele Dinge, mit denen Menschen zu leiden haben. Und da kommt dann irgendwo dann hoffentlich diese treffende Botschaft an die Menschen heran, dass jemand ihnen sagt, weißt du, dass es einen Vater im Himmel gibt, der dich liebt und der dich will. Und der dir auch diese Stellung eines Sohnes geben will, der von der damaligen Kultur erbberechtigt. Und ihr könnt euch vorstellen, dass so ein erbberechtigter Sohn mit einer ganz anderen Erziehung aufgewachsen ist. Auch mit einer Haltung, mit einem Wissen, du bist jemand, der für die Zukunft was zu verantworten, aber zu gestalten hat. Du bist ein History Maker, einer, der Geschichte schreibt. Das könnte uns jetzt überfordern, wenn wir uns wieder alleingelassen fühlen müssten und Angst hätten, wie manch ein Jünger, der dachte, nee, Jesus, ich möchte gar nicht, dass du ausgeliefert wirst und dass du sterben musst. Das soll dir ja nicht geschehen. Weil die Überforderung da ist, wenn du weg bist, was soll denn mit uns? Aber die Zusage Jesu ist doch die, ich bin bei euch bis an der Weltende. Ich habe euch dazu berufen, Menschen zu sein, die Geschichte schreiben. Aber wer bin ich, kleines Licht? Wer bin denn schon ich? Das sind die Argumente, die sind nicht neu. Du formulierst die nicht zum ersten Mal. Ich formuliere die nicht zum ersten Mal. Das lesen wir im Alten, im Neuen Testament rauf und runter. Menschen, die mit großen Selbstzweifel behaftet waren. Ein Mose, der von sich sagen konnte, ich kann nicht artikulieren. Ein Gideon, der sagt, wer bin ich? Ich bin eigentlich echt aus einem kleinen Stamm und eine kleine Nummer. Und so können wir durch die ganze Bibel gehen. Ein David, der als Jüngster nicht wert gesehen war, überhaupt mal vom Propheten wenigstens angeguckt, ob er einer ist von den Söhnen Isais, der zukünftiger König sein sollte. Menschen wie du und ich haben durch die ganze Heilsgeschichte hindurch, durch die ganze Bibel hindurch eigentlich erfahren, dass sie mit Selbstzweifel dachten, wer bin denn schon ich? Und Gott ist derjenige, der sagt, ich wollte dich. Und ich will dich nicht nur als ein Kind, sondern ich möchte dich als Gestalter, als History Maker, als jemand, der einen Unterschied macht in der Gesellschaft. Paulus schreibt den Galatern, von diesem erbberechtigten Sohn. Und ich lese hier mal Galater 4, Abvers 1. Galater ist ein Brief, den Paulus an die Leute in Galatien geschrieben hat. Der ist der erste von den vier kleineren Briefen nach Römer, 1. Korinther, 2. Korinther. Und dann kommt Galater. Und wisst ihr, wie ich mir das immer merke? Also die Dani ist da viel besser, die hat das ganze Neue Testament in einem Wort drin. Aber ich überlege immer, wo kommt nochmal der Galaterbrief? Ich denke dann an Galefico. Galater, Gale, Epheser, Philipper, Kolosser. Galater ist der erste. Galefiko. Das heißt, wenn du dir mal überlegst, wo ist nochmal, kommt der Philipperbrief? Galefiko, der kommt zwischen dem Epheser und dem Kolosser. Cool, hä? Also, wenn ihr euch alles vergessen habt, ich hoffe, dieses Kunstwort Galefiko. Jetzt sind wir beim Galater. Und da heißt es, ich will Folgendes sagen. Solange der Erbe minderjährig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl ihm doch alles gehört. Bis zu dem Termin, den der Vater bestimmt hat, ist er von Vormündern, also Menschen, die über ihn Bestimmer sind, und Vermögensverwaltern abhängig. Und genauso ging es auch uns. Als Unmündige waren wir unter die Prinzipien der Welt versklavt, fremdbestimmt dem Menschen. Als dann aber die Zeit herangekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz gestellt. Er sollte die loskaufen, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen, damit wir das Sohnesrecht bekämen. Wenn ich irgendwas mit der Bibel mache, Predigtvorbereitung und so weiter, dann nehme ich unheimlich gern eine Online-Bibelsammlung, die nennt sich Bibelserver. Da hat jeder freien Zugang, das ist eine total klasse Sache. Dann fange ich an und überlege, wie ihr merkt, ich nehme meistens eine Bibel aus dem heutigen Deutsch. Ich möchte nämlich, dass wir es verstehen. Vielleicht ist manchmal gar nicht so gut, zwar eine sehr wortgetreue Bibel zu nehmen, die aber schwer verständlich ist. Und du nur denkst, ich verstehe nur Bahnhof oder es klingt halt irgendwie wie früher. Ich glaube aber, dass wir eine Vielschichtigkeit der Übersetzung heranziehen dürfen, vor allem dann, wenn uns Hebräisch und Griechisch, sagen wir, nicht muttersprachlich erschlossen ist. Und insofern hatte ich dann verschiedene Übersetzungen angeguckt und da habe ich dann überraschenderweise festgestellt, dass manche moderne Übersetzungen hier gar nicht mehr vom Sohn gesprochen haben, vom Sohnesrecht, und zwar, er soll die loskaufen, damit sie in Vers 5, damit wir das Sohnesrecht bekämen, sondern da wurde einfach pauschal auch vereinfacht, damit es auch vom Gender und so passt, Kinder hineingesetzt. Da habe ich festgestellt, dass es doch aber, entweder war es jetzt die neue Genfer Übersetzung oder neue evangelistische Übersetzung, doch den Sohn formuliert hat, wie es auch Luther und Elberfelder genommen hat, also Luther ist jetzt schon eine Weile tot. Aber es gibt immer noch aus dem Prinzip der Luther-Übersetzung neue Herangehensweisen, wo versucht wird, der Charakter der Luther-Bibel beizubehalten, aber sie auch verständlich zu machen. Ihr kriegt jetzt ein bisschen Bibelkunde noch zwischendurch. Und mir ist es dann eben aufgefallen, dass es bei manchen modernen Übersetzungen dann schon nur noch Kind hieß, aber dieses Markante aus den Wortgetreuen wie die Elberfelder, der Sohn, das Sohnesrecht und die neue evangelistische oder die Genfer, ich habe es jetzt vergessen, welche ich genommen habe, dieses Sohnesrecht bekämen. Weil ihr nun Söhne seid, und das schreibt ja Paulus an die Galater sowohl als an die Männer wie auch an die Frauen, weil ihr nun Söhne seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz, der aber Vater in uns ruft. Was für eine coole Formulierung, dass mein jetzt dürfen sich die Frauen mal mit diesem Bild des Sohnes vertraut machen. Wir Männer müssen uns damit vertraut machen, dass wir die Braut Christi sind. Das ist auch nicht so einfach. Aber da dürfen wir ja im übertragenen Sinne auch lernen, was es da meint. Es meint ja nicht geschlechterspezifisch, sondern in der Haltung. Also, weil ihr nun Söhne seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz. Und zwar nicht mir, wir müssen rufen, sondern der aber Vater in uns ruft. Das ist so genial. Was für ein vertrautes Bild von als erbberechtigt, nicht nur Kind, sondern als erbberechtigter Sohn, der in einer sehr intimen, in einer innigen, in einer sehr herzlich verbundenen Beziehung zu Gott lebt und der gemessen, wenn du jetzt heute überlegen müsstest, welches Kind bist du? Das Kind eines Ministers oder das Kind des Königs selber? Musst du eine Audienz beantragen oder hast du immer freien Zugang durch die Hintertür zu Gott und kannst sagen, egal was deine Geschäfte sind, Papa, hast du gerade mal Zeit für mich? Du bist also nicht, Vers 7, du bist also nicht länger ein Sklave, sondern Sohn. Und wenn du Sohn bist, dann hat Gott dich auch zum Erben gemacht. Oh, das ist so cool. Ich glaube, wir dürfen noch viel mehr entdecken, die Verheißung, die Gott schenkt, die Zusagen, die Versprechungen, was es bedeutet, ein Erbe zu sein. Und Leute, also es sind ja zwei Dinge. Das eine ist, ich habe, als ich mal in den USA geschäftlich unterwegs war, das hört sich ziemlich wichtig an, aber also ich mal quasi von meiner Firma entsandt wurde nach USA und da habe ich denn gesehen, wie an der Autobahn immer wieder solche Tafeln waren, wo der aktuelle Lotto-Jackpot-Betrag quasi gestiegen ist. Und das haben die alle paar Kilometer an den Autobahnen dranhängen und die Zahl steigt ständig. Und als das irgendwo mal bei 80 oder 100 Millionen Dollar war, habe ich gedacht, ich glaube, ich spiele auch Lotto. Dann habe ich für 10 Dollar habe ich mir einen Lottoschein besorgt. Und ich bin so ein kreativer Mensch, dass ich mir vorstellen kann, wie das ist, die jetzt zu empfangen und was ich denn da alles machen werde damit. Und gleichzeitig hatte ich auf einmal Muffensausen und dachte mir, wie blöd, wenn du diese 100 Millionen gewinnst und auf dem Weg zum Abholen oder kurz danach passiert dir irgendwas und du kannst es gar nicht mehr genießen oder wärst an Rollstuhl gefesselt oder sonst irgendwie. Wie blöd wäre das? Dann lieber, wie heißt es, Arm dran als Arm ab oder so. Aber wenn ich weiß, dass uns ein Erbe geschenkt wird, das über das zeitliche Leben hinaus uns geschenkt wird, wo wir nur sagen können, Gott hat uns hier ein wunderbares Leben geschenkt und ich hoffe, du genießt es und du bist nicht ein Fremdgesteuerter, der sein Leben nicht gestalten kann, sondern echt einer, der in den Möglichkeiten und Rahmen, die wir einfach nur mal haben, ein Gestalter sein darf, zu wissen, aber das Erbe geht doch weiter, das Beste kommt zum Schluss, der eigentliche Punk geht erst noch ab, wenn wir das so positiv, dieses Wort benutzen dürfen. Damals galt der leibliche Sohn so lange nichts und war unter der Vormundschaft von Lehrern und Verwaltern, bis der Vater einen Zeitpunkt bestimmte, so sagt es dieser Bibeltext, an dem der Vater seinen Erben nicht nur für erbberechtigt, sondern auch erbgeeignet hält, beziehungsweise für Erwachsene, für Mündige erklärt. Und von diesem Zeitpunkt an war er vollkommen als Sohn angesehen und der Welt in der Welt des Vaters. Als Söhne Gottes haben wir einen Vater, der uns ein Erbe gibt. Wie umfangreich dieses Erbe ist, das wollen wir Gottesdienst für Gottesdienst mehr entdecken. Und wenn ich das so sagte, meine ich nicht nur so, geht ja nicht nur um das soziale Kennenlernen oder hier und da mal da sein. Oder ich glaube, manchmal ist es so, wie wertvoll ist es, eine gute Gewohnheit zu haben. Jesus hatte eine Gewohnheit, das war echt ein Gewohnheitsmensch. Er ist seiner Gewohnheit nach in eine Synagoge gegangen. Warum? Weil er hat von Gottes Wort gehört, er hat es aufgenommen, er hat es ausgelebt. Es ist eine gute Gewohnheit, sich Woche für Woche in die Gemeinschaft von Christen zu begeben, in den Gottesdienst zu gehen, in einen Hauskreis zu gehen, in eine Kleingruppe, um Woche für Woche zu lernen. Manchmal gehst du vielleicht raus und denkst, heute war nichts für mich dabei. Aber ich glaube, dass wir eigentlich jeder an einem Punkt des Gottesdienstes oder der Begegnung im Hauskreis, manchmal sind wir Gebende und manchmal sind wir Empfangende. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt auch des Gemeindelebens. Und wir wollen, Gottesdienst für Gottesdienst, wollen wir mehr entdecken, was es bedeutet, in dieses Erbe hineinzukommen und zu leben. Und ich glaube, dass wir auch noch gar nicht an dem Punkt sind, wo manch ein Mensch hat vielleicht echt ein schwereres seelisches Last zu tragen wie ein anderer. Und wir sind da nicht alle gleich. Und manche gehen echt durch eine schwere Leidenszeit. Und doch und dennoch glaube ich, dass Gott möchte, dass jeder frei wird, heil wird in seiner Seele und als gestandener Mann, als gestandene Frau durchs Leben gehen kann. Und siegreich durchs Leben gehen kann, durch viele Herausforderungen, die uns das Leben so bietet. Wir haben mit den vielen Geschenken zu tun, die wir von Gott bekommen können und die Teil unseres Erbes von Gott sind. Ich möchte hineinfragen, und es ist jetzt so einfach ein Punkt, neu darüber nachzudenken, wie cool ist es, dass Gott mich wollte, dass ich das Bild eines Adoptivkindes positiv sehen kann. Aber wenn wir dann von dem Octavian denken, der Cäsars Adoptivsohn ist und wissen, um wie viel mehr sprechen wir, wenn wir uns als Söhne Gottes verstehen dürfen, möchte ich dich fragen, welche Gefühle werden bei dir wach, wenn du an ein Gott geschenktes Erbe nachdenkst? Welche Gefühle werden bei dir wach, wenn du an ein von Gott geschenktes Erbe nachdenkst? Und ich möchte dich echt fragen und mich auch herausfordern, fragen, sind wir bereit, dass wir es annehmen oder denken wir, dass wir dazu unwürdig sind? Ich glaube, Gott möchte uns da herausfordern, dass jeder für sich, wir alle für uns, du musst nicht als Frau sagen, Gott, ich sehe mich jetzt als dein Sohn an. Glaub, dass wir das eher mit dem Gedanken und mit dem formulieren dürfen, Gott, ich möchte als Erbberechtigter meinen Platz, meine Rolle in deinem Reich und in dieser Welt einnehmen. Nicht als ein Opfer, als jemand, der getrieben und fremdgesteuert ist, sondern als ein Gestalter dessen, was du vorbereitet hast. Ein Gestalter. Oh, was wäre das für ein Hammer, wenn hier 35, 40 Leute heute Abend hier rausgehen und sagen, ich werde nicht mehr fremdbestimmt, auch wenn es manche Sachzwänge gibt und blöderweise mein Chef mir nur dann Geld Monatsende rüberwachsen lässt, wenn ich entsprechend der Jobbeschreibung meinen Job gut tue. Aber denk dran, dass du auch da ein Gestalter sein kannst. Jemand, der einen Unterschied macht. Und ich glaube, dass wir in unserer Sprache, in unserer Haltung, in unserem, wie wir uns geben, Gestalter sein können. Und ich habe von manchen Leuten gehört, die als zum Beispiel auch in einem KZ als Gefangene freier waren, wie manch ein Aufseher, der diese Menschen in den Konzentrationslager gedemütigt, geschlagen und getötet hat. Ich denke da auch an diesen markanten Theologen Dietrich Bonhoeffer, der trotz seines Leides, des bitteren Kelches, den er an manchen Stellen tragen musste, echt als ein Erbberechtigter und als ein freier Mann, im Herzen frei, in der Verbindung zu Gott sein kann. Wie viel mehr du und ich in der heutigen Gesellschaft, in dem Hier und Jetzt, wo wir sind. Halleluja, Jesus. Lass uns bereit sein, das Erbe Gottes anzunehmen, wie es einem Sohn zusteht, in Jesu Namen. Halleluja, Jesus. Und ich bete echt, dass dein Geist weiter wirkt, dass du das Gehörte in uns echt zu Glauben formst, dass unsere Herzen sich da ganz neu ausstrecken und danach lechzen, zu sagen, in diese Haltung möchte ich kommen. Als aufrechter Mensch, als erbberechtigter Sohn des großartigen, großen Gottes im Himmel, zu dem wir aufblicken dürfen und sagen, Abba, lieber Vater. Komm, Geist Gottes, und in diesen nächsten Augenblicken der Begegnung begegne uns wirklich. In Jesu Namen. Halleluja.